Heute starten wir in eine neue Reihe, die heißt Jakobusbrief. Und wir werden dies im Lauf der kommenden Predigten merken, dass es ein sehr, sehr praktischer Brief ist. Der Glaube an Christus und die Hingabe an ihn darf nicht nur im Kopf sein, sondern muss Beine bekommen, muss sichtbar werden. Es wird immer wieder darum gehen, wenn ich, es geht nicht nur um dich, sondern auch um mich selbst, also ich rede auch für mich, wenn ich an Christus glaube, wenn er wirklich, wirklich mein Retter und mein Herr ist, wenn ich ihm wirklich nachkomme, das heißt ihm folgen möchte, dann hat das Folgen. Wer folgt, muss mit Folgen rechnen. Und heute geht es genau um dieses Thema, die Bewährungsproben. Die Bewährungsproben im Glauben. Grundlage, wie wir ja hier sehen, Jakobusbrief, Kapitel 1, 1 bis 12. Eine kleine Begebenheit zu Anfang. Ein junger Mann kommt zu seinem Vater und sagt zu ihm: Papa, als ich noch ein kleines Kind war, da wurde mir so oft geholfen. Man sagte mir, was ich tun soll. Man sorgte sich sehr viel um mich, um meine Nahrung, meine Kleidung, mein Zuhause. Ich brauchte mich um nichts zu kümmern. Aber jetzt, nach 25 Jahren, muss ich Behördengänge erledigen, im Betrieb meinen Mann stehen und so viele große und kleine Aufgaben bewältigen. Papa, warum ist das Leben so schwer? Und warum hilfst du mir nicht mehr? Du hättest in der letzten Zeit mir so manches abnehmen können. Und hast es nicht getan. Warum? Was wird da der Vater sagen? Er sagt, es gibt Dinge, die ich dir sicher hätte abnehmen können. Aber dann hätte ich dich nicht lieb. Ich habe dich lieb, deshalb ließ ich dich allein. Durch Anpacken der Aufgaben wirst du stärker sein. Du musst selbst lernen, im Leben zurechtzukommen. Du bist gesund und stark und du bekommst von mir nur so viel geholfen, damit du beim Bewältigen der Aufgaben reifen und wachsen kannst. So mancher von euch, der sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat, steht in der gleichen Lage wie dieser junge Mann. Am Anfang versprach der Weg mit dem Herrn Jesus leicht zu sein. Genug hatte ich mich vorher herumgeplagt und nun konnte ich meine Hoffnung und mein Vertrauen auf den guten Hirten setzen. Wie war die Freude da so groß? Wie nahe spürte man da den Herrn Jesus? Und wie ist das heute? Wie ist es heute? Kommt es uns nicht genauso vor wie bei diesem Beispiel von dem jungen Mann? Zuerst sicher bewahrt und jetzt verspüren wir doch wieder den Wind der rauen Welt. Nichts anders erging auch damals es den Christen, denen Jakobus schrieb. Wer war denn dieser Jakobus eigentlich? Er schreibt in den ersten Zeilen Folgendes: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Im Neuen Testament gibt es mindestens 4 Jakobusse. Da ist einmal der Jünger Jakobus, der Bruder von Johannes ist, deren Vater heißt Zebedäus. Also Jakobus, Papa hieß Zebedäus. Aber das war ja nicht der einzige Jakobus. Dann gibt es einen Jakobus, der Vater von einem anderen Jünger war, dem Judas, nicht dem Ischariot. Der wird halt eben auch erwähnt. Also der Papa hieß dann mal Jakobus. Und dann gibt es noch einen Jakobus, der war der Sohn des Alpheus. Und dann gab es auch noch den Halbbruder von dem Herrn Jesus. Also die Maria, die war sicherlich Jungfrau gewesen, als der Herr Jesus ihr geschenkt wurde vom Heiligen Geist, aber spätestens bei der Geburt war sie ja nicht mehr Jungfrau und dann war sie noch hat sie noch ein paar andere Kinder gehabt und da war einer hieß auch Jakobus und der wird hier genannt. Kurz nach der Himmelfahrt im Warten auf den Heiligen Geist sind noch einmal alle Jakobusse zusammengefasst. Können wir mal lesen, ist auch interessant. Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 13 und 14. Ja, ich habe das ja hier auch rot. Da heißt es, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und jetzt kommt der Text, nämlich Petrus und Jakobus. Und Johannes und Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern in Klammern, einer hieß ja auch Jakobus. Bei der Auswahl, wer ist nun jetzt dieser Jakobus, von dem der Jakobusbrief kommt? Also da scheidet mal der Vater des Judas aus. Von diesem wissen wir gar nichts. Er war auch nirgendwo dabei. Er wird hier nur mal erwähnt, dass eben dieser Judas von diesem Jakobus kommt. Dann der zweite Jakobus, der Sohn des Alpheus, von dem wird auch nicht mehr berichtet als nur sein Namen, ja, das, sonst kennen wir den gar nicht. Und es scheint so, dass dieser Jakobus, von dem der Jakobusbrief kommt, sehr bekannt war. Der hatte nicht gesagt, also ich bin Jakobus von dem und dem und dem und dem, sondern einfach Jakobus und dann geht's los. Also es scheint so, dass der Jakobus innerhalb der Christenheit sehr bekannt war, berühmt war. Ja, dann könnte es aber tatsächlich sein, der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, der war nämlich tatsächlich bekannt. Der Herr Jesus hat ihn auch mit seinem Bruder mal Sohn des Donners genannt oder Donnersöhne. Der hat wahrscheinlich schon ab und zu mal gedonnert. Also es war hörbar, aber er könnte es gewesen sein, mit großer Wahrscheinlichkeit aber auch wieder nicht, weil er im Jahr 41, 42 nach Christus als Märtyrer gestorben ist und der Brief ist aber erst um das Jahr 60 nach Christus geschrieben. Also er scheidet auch aus. So bleibt noch Jakobus, der gläubig gewordene Halbbruder des Herrn Jesus, zurück. Von diesem bekennt der Apostel Paulus in seinem Galaterbrief, der hat ja verschiedene Briefe geschrieben, dass dieser Jakobus und Petrus und Johannes tragfähige Säulen der Gemeinde sind. Also Galater 2, Vers 9, kann man das nachlesen. Das heißt, dieser Mann ist, der hier jetzt genannt wird, mit dem Herrn Jesus selbst aufgewachsen. Und das macht ihn auch so besonders interessant, was er dann über Jesus schreibt und was er darüber spricht. Er kennt den Herrn Jesus von seiner Kindheit und Jugendzeit auf. Das hat er ja mit ihm verbracht. Dieser Jakobus kannte den Herrn Jesus lange, bevor ihn die anderen Jünger überhaupt kennengelernt haben. Wie nennt nun Jakobus seinen Halbbruder? Wer ist nun dieser Mann für ihn? Hier heißt es, Jakobus ist ein Knecht, ein Sklave von Gott und Jesus. Aber nicht einfach Jesus, sondern dem Herrn Jesus Christus. Seinem Halbbruder dient Jakobus nun als Sklave, wobei Jesus sein Herr ist und Meister, ja, und Messias. Er ist der Retter. Das ist eine wunderbare Wandlung, ein wunderbares Zeugnis. Einer, der den Herrn Jesus von ganz klein auf kannte und spricht jetzt so über ihn. Wem soll nun dieser Brief gelten? Das heißt hier, ja, den 12 Stämmen in der Zerstreuung. Diese 12 Stämme haben nichts mit den 12 Stämmen zu tun, die immer wieder in Deutschland Schlagzeilen machen, ne, die 12 Stämme, weil die ihre Kinder nicht in die Schule schicken und Deutschland hat was dagegen. Kann es nicht akzeptieren. Nein, diese 12 Stämme sind Menschen aus dem Volk Israel gemeint. Das Volk Israel hat als Vorfahren die 12 Söhne Jakobs, die dann jeweils zu einem Stamm herangewachsen sind. Also das heißt, 12 Stämme ist eigentlich das Volk Israel gemeint, aber nicht grundsätzlich das Volk Israel, denn dieser Brief ist ja nicht an die Juden allein geschrieben, sondern an die im Allgemeinen geschrieben, sondern an die Juden, die zu Jesus, den Messias, sich hin bekehrt haben. Die sich ihm, wie auch der Jakobus selbst, als Sklaven verschrieben haben. Die den Herrn Jesus als ihr Gott und Herr sowie ihr Erretter und König anerkennen und ihm nachfolgen. Und die nicht mehr zusammen in Jerusalem leben, sondern durch Verfolgung der Christen in alle Richtungen zerstreut wurden. Bevor die Zerstreuung des Volkes Israel durch die Römer im Jahr 70 nach Christus geschehen ist, ja, Israel ist ja auch zerstreut worden, 70 nach Christus, Römer sind eingefallen, haben da den Tempel zerstört und haben dann die Leute rausgetrieben, das war, gab es so. Da gab es vorher schon einmal eine Zerstreuung der Christen durch die Juden. Ja? Und zwar als der erste Märtyrer fiel, Stephanus. Da heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 59, da lese ich, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Weiter heißt es, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und jetzt kommt's. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinden in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Also die blieben noch dann zurück. Aber es gab schon von da aus eine Zerstreuung. Wir können nicht mehr zu Hause bleiben, wir müssen gehen. Dies war frühestens 36, spätestens 40 nach Christus, so genau wissen wir es nicht. Die gläubigen Juden wurden von ihren eigenen Landsleuten vertrieben, verfolgt und so flohen sie aus ihrem Land, auch in die Fremde, eben in die Zerstreuung. Not, Elend, Ängste, sicher auch Zweifel und so manche Warum-Frage, warum passiert denn das, begleiteten jetzt die Vertriebenen. Ihnen gilt der Brief von einem, der in der gleichen Haut steckt, dem Judenchrist Jakobus. Soweit etwas über den Autor, die Person und den dieser Brief gilt, zuerst galt. Aber Gottes Wort ist auch für uns heute nützlich. So wie es auch im 2. Timotheus 3, 16 und 17 steht, dass da alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich. Und zwar nicht nur für die Leute damals, sondern auch für uns heute zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, also der Mensch, der mit Gott leben will, ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, die Heilige Schrift, die reicht aus. Sie reicht aus, ja, dass wir im Glauben leben können, völlig. So wird, und da auch natürlich der Jakobusbrief. Deshalb heißt es, besonders für die Nachfolger von Jesus, wenn du also dich als Nachfolger von Jesus siehst, höre und lerne. Spreche ich mich natürlich selbst auch an. Aber auch diejenigen, die noch nicht ein Leben mit dem Herrn Jesus begonnen haben, können gerne mitbekommen, was der Herr Jesus seinen Leuten sagt. Christsein ist keine Geheimloge, sondern jeder kann alles von Christus erfahren, alles. Ja? Und ich bin mir sicher, wer den Herrn Jesus, das heißt seine Worte und seine Werke, und seine Liebe wirklich kennenlernt, der möchte auch zu diesem wunderbaren Herrn gehören. Ja. Bewährungsproben. Darum geht's. Und zwar im Glauben. Und da, mit diesem möchte ich auch diesen Bibeltext zusammenfassen. Es geht um den Glauben, der lebendig ist. Um den Glauben, der an den lebendigen Herrn Jesus sich festgemacht hat. Das Bild vom Weinstock und die Reben, welches Jesus selbst den Jüngern gelehrt hat, macht dies auch deutlich. Nur mit einer lebendigen Verbindung zwischen den Reben, die Frucht tragen, und dem Weinstock, der mit den Wurzeln sie auch verbindet, kann wirkliches Leben sein. Ja? Die Rebe braucht Saft, kommt vom Weinstock. Weinstock ist verwurzelt in der Erde. Es muss, die Verbindung muss einfach stehen. Wir wissen sicher, Traditionen, fromme Regeln helfen nicht, sondern nur eine Beziehung zu Christus, eine lebendige Beziehung. Jesus hat einem gelehrten Mann gesagt, du musst von neuem geboren sein. Also in dir muss Leben sein, ja, um in das Reich Gottes zu kommen. Wenn da kein Leben ist, vergiss es. Deine ganzen Regeln, vergiss es. Leben muss rein. Oder wie das auch im Johannesevangelium am Anfang heißt, er muss ein Kind Gottes geworden sein, um ins Vaterhaus zu gehen. Wer geboren ist, Kind ist, der lebt. Und derjenige, der lebt, der wird lernen und der wird durch das Leben herausgefordert und erprobt. Oft geht diese Prüfung nicht mit Schmerzen ab. So, wie oft ist man selbst als kleines Kind hingefallen? Wissen wir wahrscheinlich nicht mehr, wir haben das nicht gezählt, aber wir wissen das. Ne? Wir wissen, dass wir hingefallen sind. Und irgendwann konnten wir laufen. Wie oft hat man sich in den Finger geschnitten, bis man doch endlich mit dem Messer oder mit der Schere umgehen konnte? Aber, na, manche schneiden sich jetzt nur in die Finger. Aber die Tatsache, dass wir auf unseren eigenen Füßen hierher gekommen sind und nicht im Kinderwagen hierher geschoben wurden, ja, sondern wir sind selbst gelaufen, zeigt, ja, dass wir die Stürze eben überlebt haben, überstanden haben und, ja, geübt haben und jetzt sind wir da. Das wollen wir mitnehmen. Im Leben gibt es Wachstumsschmerzen. Wir empfinden sie, weil wir leben. Deshalb empfinden wir Schmerzen. Ja, wir bekommen sie, damit wir wachsen. Wir bekommen sie, damit wir wachsen. So ist es auch in der Gemeinschaft mit Christus. Ich lese weiter im Bibeltext. Da heißt es: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Ja, könnt ihr euch unterstreichen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt oder geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. In diesem Text ist mir eines klar geworden. Ein Christ soll reifen und wachsen und deshalb benötigt er vieles. Und da komme ich zum ersten Punkt. Christen benötigen Anfechtung. Was sagt uns Gott in Vers 2? Lauter Freude, also ist gar kein Leid dahinter, irgendwo ein bisschen Freude, sondern lauter Freude, in Anfechtung zu geraten, ist das nicht eine äußerst tragische Geschichte? Ja. Wenn Anfechtungen über mich kommen, wenn ich an die Grenzen der Belastbarkeit geführt werde, vielleicht durch verlockende Angebote, solange ersehnst du dich vielleicht nach einem neuen Auto oder einer eigenen Wohnung, eigenes Haus. Und hier ist die Gelegenheit, etwas Geld zu machen. Durch Schwarzarbeit oder durch ein Angebot, das nicht ganz so legal ist. Was mache ich? Wie ist das auf dem Gebiet der Macht? Endlich bin ich am längeren Hebel und kann meinen Gegner, der mich schon über Monate immer wieder triezt und tratzt oder was er auch macht, ja, endlich bin ich am längeren Hebel und kann meinen Gegner, wenn vielleicht auch nicht fair, auf den Rücken legen. Jetzt habe ich was in der Hand. Er hat einen Fehler gemacht und ich kann ihn jetzt zur Schnecke machen, dass er mich nicht mehr stört. Jetzt habe ich es in der Hand. Oder auf dem Gebiet der Sexualität. Endlich bin ich unbeobachtet. Das Internet ist mein. Oder was anderes. Ich kann tun und lassen, was ich will. Der Teufel kommt mit schnellen Angeboten und sagt: Greif zu! Deine Chance, greif zu! Der Heilige Geist sagt, nein! Mein noch mit der Sünde verhafteter Teil des Menschen sagt, tu's doch, tu's! Mein neuer Mensch sagt, verunehre deinen Herrn und Heiland nicht. Wer hat nicht bei der ein oder anderen Versuchung dies so erlebt? Eine schnelle Sünde, ein kurzer Augenblick, bei dem ich bei einem dunklen Geschäft mitmachen soll. Wer hat das nicht schon miterlebt, dass er etwas sich wünscht? Und Jahre gehen ins Land und er wird immer wieder durch Neid, Habsucht und Geiz angefochten. Neid, weil der andere das hat. Habsucht, die Sucht, das auch haben zu wollen. Oder auch den Geiz, man öffnet die Hand nicht mehr, um anderen zu helfen, sondern will alles festhalten, um selbst irgendwie ein hohes Ziel zu erreichen. Man spart halt, kennen wir. Bedenke, wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Kennen wir das nicht? Versuchung? Es sind Angriffe auf unser eigenes Leben, dass wir eine Sünde begehen sollen. Oh, sicherlich. Und was empfinden wir dabei? Solange wir standhalten, sind es Schmerzen. Unser Herz sehnt sich doch nach dem, was die Sünde verspricht. Die sagt doch uns auch was, die bietet uns doch etwas an. Und danach sehnt sich ja auch unser Herz. Machen wir uns nichts vor, die Sünde ist süß. Die Sünde bietet sich lieblich an. War es nicht eine große Versuchung, als der Petrus dem Herrn Jesus sagte, oh, bitte geh nicht nach Jerusalem. Mit anderen Worten, wir wollen nicht, dass du stirbst, Herr Jesus. Wir wollen dich doch bei uns behalten. War das nicht sehr reizvoll für Jesus gewesen? Wenn er der Stimme des Petrus nachgegangen wäre, dann hätte er keine Schmerzen aushalten müssen. Und doch hätte er dabei den Weg Gottes verlassen. Die Menschen, denen Jakobus schreibt, die hatten auch viele und große Anfechtungen. Wenn sie sich nur von ihrem Glauben wieder abgeschworen hätten, dann wäre die Verfolgung vorbei. Dann hätten sie vielleicht sogar einen Ehrenplatz bei den Juden bekommen. Ihre Familie wäre in Sicherheit gewesen, ihre Kinder. Und sie hätten dann, ja, als jemand dann bei den Juden sein können, ich war mal auch so ein verführter Christ, aber ich bin wieder zurückgekommen. Ja? Man hätte ihn vielleicht von Synagoge zu Synagoge herumgereicht und er wäre der Herd, der Held im Erdbeerfeld gewesen. Ja? Wie war die Versuchung für den Herrn Jesus so süß und lieblich, als er den Satz von Petrus gehört hat, geh doch nicht dahin. Wie war die Versuchung bei den zerstreuten Christen, bei dem Gedanken so groß, ich schwöre von Jesus ab und mir und meiner Familie wird wieder Frieden geschenkt. Versuchung und Sünde bieten sich immer süß und lieblich an. Sonst würde niemand sündigen. Genau. Und der Kampf gegen die Sünde ist immer hart und mit Schmerzen verbunden. Und bedenken wir noch etwas. Der Kampf gegen die Versuchung ist oft nicht schnell gekämpft und gleich zu Ende, sondern dieser Kampf dauert an. Sicher, wer der Versuchung erliegt, sieht dann in das wahre Gesicht der Sünde. Er hat dann einen schalen Nachgeschmack im Mund und weiß, ich bin betrogen worden. Niemand, der ein Gotteskind ist, freut sich nach einer sündigen Tat. Niemand. Nein, er wünscht nur eines, dass ihm diese Tat vergeben wird. Aber eines ist sicher, der Kampf gegen die Versuchung ist ein langer und schmerzhafter Weg hier auf dieser Erde. Und hier heißt es, dass wir es als lauter Freude ansehen sollen, wenn wir in diesen Kampf hineingestellt werden. Ja, warum? Das hängt mit dem Erziehungsziel Gottes für seine Kinder zusammen. Was ist denn sein Ziel? Was ist, ja, ist es, dass es uns immer gut geht, dass wir nie etwas entbehren müssen? Übrigens, manche Eltern erziehen so ihre Kinder. Jeder Wunsch wird von ihren Augen abgelesen und hier hast es. Erzieht Gott genauso? Nein, er denkt weiter. Er denkt nämlich nicht nur an das Hier und Jetzt, sondern er denkt an die Zukunft seiner Kinder und macht sie fähig. Er macht sie fähig, dass sie auch in der Zukunft bestehen können. Sie benötigen etwas, nämlich, hier sehen wir es, standhaftes Ausharren oder einfach Geduld. Geduld benötigt der Mensch im natürlichen Bereich wie auch im geistlichen Bereich. Geduld ist immer wichtig. Ein Kind, das ständig und zu jeder Zeit alles bekommt, ist völlig lebensuntauglich, völlig. Bei jeder Kleinigkeit, die es nicht bekommt, probt es den Aufstand. Und egal auf welchem Platz, es kann in der im Zug sein oder sonst wo, egal. Aber ein Kind, das auch ein überlegtes Nein von seinen Eltern immer wieder hört, wird in der Zeit des noch Nichthabens ruhiger und überlegter. Warum? Nun, es hat gelernt, mit solchen Situationen fertig zu werden. Es ist geistiges Muskeltraining. Gottes Erziehungsziel ist auch so, dass wir auf geistlichem Gebiet Geduld lernen. Geduld ist eine Entschlossenheit. Ich gehe trotzdem weiter. Ich werde nicht aufgeben. Ich laufe mit Ausdauer. Die Schwierigkeiten werden nacheinander gemeistert. Schön, dass ihr so geduldig auch bei der Predigt zuhört. Da muss ich mal kurz sagen. Geduld gegen die Anfechtung kämpfen ist geistliches Muskeltraining. Wenn eine Versuchung kommt, dann gilt es sich zu freuen. Nicht, weil wir gerne Schmerzen haben, sondern, dass Gott uns jetzt stark genug hält, dass wir diese Probe bestehen können. Wir können sie bestehen. Dass Gott uns wieder etwas beibringen will. Dass Gott die Hoffnung nicht aufgegeben hat und sagt, der lernt sowieso nichts. Kann aus meinem Trainingsprogramm ausscheiden. Nee. Nein, er setzt uns den Anfechtungen aus und wir sollen Geduld lernen. Gehört zum Trainingsprogramm. Er möchte, dass wir, so wie es hier in der Heiligen Schrift auch deutlich wird, vollkommen werden und dass wir keinen Mangel haben. Vollkommen ist in diesem Sinn gemeint, vollkommen reif. Ein vollkommener Mann ist kein sündloser Mann, sondern ein reifer Mann. Er kennt die Gefahren des Lebens und kann sich darauf einstellen. In Bezug auf den Christen bedeutet dies, werde reif. Am Ende deines Lebens mit Christus sollst du zurückblicken können und sagen, ich hatte keinen Mangel. Gott hat mich in allen wesentlichen Bereichen ans Ziel gebracht. Und standhaftes Ausharren in der Anfechtung gehört unbedingt auch dazu. Genau. Christen brauchen Anfechtung. Wenn uns dies heute klar ist, während wir so gemütlich im Gottesdienstraum sitzen, dann kann dies uns wieder ganz unverständlich sein, wenn uns tatsächlich eine Versuchung trifft. Plötzlicher Krankheitsfall, plötzliche Geldeinbußen können uns manche Rätsel aufgeben. Warum geschieht mir ausgerechnet dies? Die Welt ist voller Menschen, warum ich? Warum habe ich damit zu kämpfen und den anderen geht es so gut? Andere, die sogar gar nicht an Gott glauben, haben diese notvollen Probleme nicht. Ich muss mich damit herumschlagen. Die Frage kommt schnell, wieso ist Gott so ungerecht zu mir? Kaum bin ich von einem erlöst, falle ich in die andere Schwierigkeit hinein. Dies weiß auch der Apostel Jakobus. Und er gibt folgenden Rat. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das heißt, liebe Geschwister und Freunde, fehlt dir Weisheit, dein Leben recht einzuordnen, hier in diesem Punkt. Fehlt dir ja der Blick. Ja, wieso passiert mir das? Dann bitte Gott. Dann bitte Gott um Weisheit, dass er dir hilft, dein Leben besser zu verstehen. Erster Punkt, Christen benötigen Anfechtung, um Geduld zu lernen. Komme ich zum zweiten. Die anderen sind nicht so lang. Christen brauchen Vertrauen. Durch Anfechtung fördert Gott sehr viel, eben auch neben der Geduld auch den Glauben. Was ist denn mit diesem Glauben gemeint, der hier gefördert werden soll? Ich lese noch einmal die Verse, um die es sich handelt. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleich einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben oder hergeworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Es gibt eine Art von Glauben, die ich jetzt vorstelle, aber um die es sich nicht handelt. Also es gibt also auch einen falschen Glauben. Ich nenne diesen Glauben mal der Glaube an den eigenen Glauben. Es gibt Menschen, die legen diese Stelle so aus, dass dies der rechte Glaube wäre. Wenn ich ganz stark das, was ich mir wünsche, von Gott erbete und fest glaube, dass Gott es mir gibt. Das heißt, ihr habt es schon gehört, der Hans hat ab und zu mal gehustet. Ich bete zum Beispiel, dass Gott mir meinen Husten heute wegnimmt. Dabei spreche ich, danke, lieber Vater, dass du meinen Husten heute wegnimmst. Du kannst es tun, du wirst es tun, weil ich voll Vertrauen es von dir erbete. So kann man beten, so kann man denken und glauben. Oder ein Bauer bei der Ernte. Ich bete um gutes Wetter und dann wird die Sonne scheinen. Ich glaube, dass Gott mich garantiert erhört. Warum? Weil ich so stark glaube und nicht zweifle. Oder das geht auch in Bezug auf ein Auto. Ich erbitte von Gott mir die Farbe, die Form und die Marke des Autos. Und wenn ich nur stark darum bitte, dann wird er es mir doch geben. Ich werde eine kleine Begebenheit nicht vergessen, die ich noch in meiner Heimatgemeinde in Alzey, weit von hier weg, in einem Hauskreis erlebt habe. Wir als Jugendgruppe waren bei zwei Glaubensschwestern eingeladen. Es war Winter und die hatten so einen kleinen Ofen, so einen Holzofen. Ja. Es war äußerst schwierig, diesen Ofen wieder anzufahren. War einfach eine Not. Wir beteten als Gruppe, dass Gott doch helfen solle. Wir wollten nicht kalt sitzen, ist ja klar. Und es klappte nicht. Nicht. Ganz ungeduldig wurde ein Streichholz nach dem anderen angezündet. Wir beteten und der Ofen blieb kalt. Auch später nicht. Er blieb kalt. Was war der Fehler? Gab es einen Fehler? Wir glaubten so fest wir konnten. Und doch gab es keinen Erfolg. Ich denke, dass wir ein falsches Bild des Glaubens hatten. Wir dachten, durch die Stärke unseres Glaubens könnten wir Gott so beeinflussen, dass er genau das tut, was wir jetzt als das Richtige ansehen. Es war ja auch nicht falsch, um ein warmes Zimmer zu beten, oder? Und doch waren wir wie kleine Kinder, die den Eltern mit ihren Bitten und Betteln auf die Nerven gingen. Ach, Mama. Gib mir doch das Bonbon. Und wenn die Mutter tatsächlich die Süßigkeit noch vor dem Essen gibt, dann sicher nicht, weil sie das aus freien Stücken tut. Sie tut es, weil das Kind mit seinem ständigen Drängeln ihr auf die Nerven fällt. Was wäre denn ein besseres Kind-Eltern-Verhältnis? Wenn das Kind voller Vertrauen und Glauben wäre, meine Eltern haben grundsätzlich gute Absichten. Grundsätzlich. Ich bitte Sie, aber ganz gleich, wie die Antwort ausfällt, es ist das Beste für mich. Wenn in diesem Glauben ein Kind die Eltern bittet, dann ist es nicht auf seine Kraft angewiesen, Wie viel muss ich hier anwenden? Wie viel muss ich heulen, dass ich zu meinem Ziel komme? Wenn ein Kind glauben kann, meine Eltern machen das Beste für mich und es zweifelt nicht an den Motiven, dann wird es auch zufrieden sein mit dem, was es bekommt oder auch nicht bekommt. So auch bei Gott. Der rechte Glaube ist das tiefe Vertrauen, Gott meint es sehr gut mit mir. Ich selbst sehe nicht die Zukunft und weiß daher auch nicht, wenn ich bitte, was ist denn wirklich das Gute und das Richtige für mein Leben? Ich denke, das wäre jetzt das Richtige, aber das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich gerade im Trainingsprogramm Gottes bin, bei dem ich Geduld lernen soll. Könnte ja sein. Aber ich bitte, ohne zu zweifeln an Gottes Motiven für mein Leben. Der Glaube lässt sich rücklings in die Arme Gottes fallen. Das ist es. Dieser Glaube ist voll Vertrauen, nicht auf die eigenen Glaubensleistungen, sondern auf den guten Gott, auf meinen himmlischen Vater, der gute Absichten hat. Die Heiden müssen ihren Gott zwingen. Ja, die müssen um das goldene Kalb tanzen oder was weiß ich, oder um die verschiedenen Altäre und schreien und rufen und machen, dass mit endlich irgendwo ihr Gott sich hören lässt. Ja, wir doch nicht. Ich muss nicht im Gebet rumschreien. Auch nicht ständig bedrängen, als ob mein Vater mir das Gute nicht geben wolle oder mir ja. Nein, die Bitte des Vaterunsers. Kennt ihr doch das Vaterunser, ja? Dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Dies gilt für jedes Gebet. Dein Wille geschehe gilt für jedes Gebet, für jede Bitte. Dieser Glaube kann natürlich auch um Heilung, um schönes Wetter und um ein bestimmtes Auto beten. Natürlich kann man das. Gegen habe ich ja nichts. Aber ich vertraue, dass ich von meinem Gott das Rechte empfange. Sicher gibt mein Gott auch des Öfteren direkt genau das, was ich erbeten habe. Aber lange und nicht immer. Wenn ich meine Anfechtung wegbeten will, werde ich merken, dass dies Gott nicht immer erhört, weil das Erziehungsziel hier, Martin, du sollst Geduld lernen, weil er das im Blick hat. Ich kann aber auch dafür beten, dass Gott mir im Kampf Kraft verleiht, mir zur Seite steht und mir Weisheit gibt, es alles recht einzuordnen. Dieser Glaube ist also nicht ein starkes Wünschen auf Gott bezogen, nach dem Motto, ich wünsche mir dies oder das und glaube, dass Gott es mir gibt. Das ist ein unreifes Kind. Sondern der Glaube der Bibel ist ein vertrauensvolles Bitten mit dem Wissen, Gott wird als verantwortungsvoller Vater richtig handeln. Er wird sich nicht durch meine Kurzsichtigkeit von seinen großen und guten Zielen abbringen lassen. Ein Zweifler zweifelt an den Motiven Gottes. George Fervor, vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört, der Gründer einer großen christlichen Organisation, die heißt Operation Mobilisation, sagte einmal, durch die unbeantworteten Gebete bin ich mehr gesegnet worden als durch die beantworteten. Ich glaube, er hat recht. So wird, wo wird der Christ denn noch auf die Probe gestellt? Wie ist das mit der Armut und mit dem Reichtum? Das kann den Christen auch anfechten. Wer arm ist, wird dazu verlockt, durch ungerechtes Handeln seiner Armut ein Ende zu setzen. Wer reich ist, wird dazu verleitet, das Geld als eine Sicherheit für sich anzusehen. Er vertraut nicht mehr Gott, sondern seinen eigenen Ersparnissen. Das ist der dritte Gedanke. Christen brauchen den rechten Blick. Da heißt es: Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken, ja, auf seinen Wegen. Hier der niedrige Bruder wird gegenüber dem, der reich ist, gestellt. Ne? Niedrig, reich, sehen wir hier. Das bedeutet, es ist der Bruder in Armut, der eben nicht reich ist. Und Armut kann doch bitter sein, oder? Armut kann bitter sein. Kann da schnell auch nicht Neid aufkommen? Es gibt Menschen in der Gemeinde, die müssen nicht wie ich um jeden Euro kämpfen. Ich kann nicht ausgehen, um mal essen zu gehen. Ich muss immer beim Aldi einkaufen. Und da die Nudeln oder die Fleisch, naja, Fleisch ist auch nicht so teuer. Okay. Also, es gibt Leute in der Gemeinde, die müssen nicht jeden Euro umdrehen. Ich schon. Wir haben ein schönes Auto, schönes Haus, Wohnung und so weiter. Was soll denn diese Anfechtung, dieses Zulassen Gottes in den Kindern Gottes bewirken, die genau dies mitmachen, die arm sind? Sollen sie diese Situation glaubensvoll wegbeten? Sicher könnt ihr eure Not Gott vorbringen, dass es euch schwerfällt. Aber wir sollen auch dabei etwas lernen. Was sollen sie lernen? Sie sollen sich ihrer Höhe bewusst werden. Im Blick mitten in der Armut sollen wir unseren Blick erheben. Was wirklich zählt, was wirklich zählt. Was Gott uns durch Christus gegeben hat, was in alle Ewigkeit gilt. Die Anfechtung bei den armen Christen, ja, wo sie unter Druck sind. Du sollst noch mehr Geld haben, ja, dann wird so vieles gelöst. Da sollte dieser Druck dazu dienen: Schau mal von der Armut weg und schau mal auf das, was du hast. Was hast du wirklich? Lenke deinen Blick auf Gott. Deine Errettung durch Jesus vor der Hölle, vor der ewigen Hölle. Auf deine Heimat im Himmel. Christus hat sie für dich erkämpft. Er führt dich seinen Weg und begleitet dich jeden Tag auch in deiner Not hier. Ja, begleitet der Herr Jesus dich. Du bist nicht allein. Der Herr Jesus bereitet dir eine Wohnung im Himmel und du sollst ewig dort sein, wo auch dein geliebter Herr ist. Deine Ewigkeit ist nicht die Armut, sondern Gemeinschaft mit demjenigen, der die Liebe selbst ist. Das ist wahr, Geschwister, das ist wahr. Armut hört bei jedem Christen einmal auf. Aber Armut wird in unserem Land in der zunehmenden Zeit sicher mehr und mehr auch zum Thema werden. Heute kann sich noch jeder satt essen, hat Kleider, das sehe ich hier auch, ne? Ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Wir wissen aber nicht, wie lange. Hier wird noch eine andere Prüfung genannt, der Reichtum. Reich. Gleich zu Anfang, Gott hat nichts gegen Reichtum. Aber derjenige, die etwas mehr auf der Kante haben, stehen in der Anfechtung, sich darauf zu verlassen. Vor längerer Zeit war ich bei einer Meinungsumfrage dabei. Es war noch in Traunreuth. Da hatte ich eine alte Frau getroffen. Sie erzählte, wie einsam sie nun ist. Und sie wünschte sich die früheren Zeiten zurück. Früher, ja, da war es noch besser. Beim näheren Gespräch sagte sie, dass sie oft in Urlaub gefahren war und dass sie immer ihre Freundin mitgenommen hätte. Und sie hat sie auch immer freigehalten. War ja auch wichtig. Freundin durfte immer mit. Sie ist eine reiche Frau und konnte sich, so schien es mir, alles erlauben. Nun ist das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Die reiche Frau geht dem Ende entgegen und all ihr Reichtum hilft ihr nichts. Nein, sie fürchtet sich sogar und ist misstrauisch geworden. Weil sie nicht mehr weiß, warum will denn der andere mir etwas Gutes tun? Vielleicht will er mich ja nur beerben. Der hat vielleicht gar keine guten Motive. Vielleicht ist er nur hinter meinem Geld her. Und diese Frau hatte auch schon schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht. O arme, reiche, alte Frau. Sie unterlag der Anfechtung, Geld sichert mein Leben. Nein, das tut es nicht. Haben wir den rechten Blick? Mein letzter Gedanke ist, wie können wir in Prüfungen uns bewähren? Wie können wir gegen die Anfechtungen, die uns auf vielen Wegen begegnet, bekämpfen? Wie geht denn das? Da heißt es in Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Christen benötigen Liebe. Ohne Liebe ist alles sinnlos. Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Sohn, dies ist der rechte Motor, um auch standzuhalten. Nun, wie geht das? Vor einiger Zeit habe ich einem jungen Mann gesagt, dass Gott ihn wirklich sehr liebt. Und weiter sagte ich ihm, wenn diese Behauptung stimmt, dann ist es von großer Bedeutung, diesen Gott kennenzulernen. Und wenn ich dann feststelle, dass dies wirklich stimmt, weil ich ihn mehr und mehr kennenlerne, was ist denn die natürliche Folge davon? Nun, ich werde ihn wieder lieben. An der Liebe zu Gott hängt alles, liebe Geschwister. Dort wird letztendlich die Schlacht geschlagen. Wie sehr liebe ich Gott? Kann ich aus Liebe zu Gott auf unrechte Angebote verzichten? Kann ich aus Liebe zu Gott Anfechtung und Sünde zurückweisen? An der Liebe hängt alles. Und wie lerne ich Gott lieben? Indem ich Informationen über ihn einhole, das heißt, indem ich sein Wort lese. Indem ich mir bewusst mache, so viel hat Gott wirklich, wirklich für mich getan. Indem ich Gott preis und ihm danke für seine Arbeit, auch für mein Leben. Er bemüht sich um mich. Wer Gott bewusst liebt, wird nicht mit der Sünde spielen. Wird sich nicht Anfechtungen aussetzen, die nicht nötig sind. Und wenn sie da sind, wird er in Geduld sich glaubend an den Vater wenden. Er macht es recht. Und liebe Geschwister, ich spreche auch zu mir. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das geht in diese Richtung, aber auch in diese. Ja, ich werde auch getroffen. An der Liebe hängt alles. Deshalb, meine Geschwister, liebt Gott. liebt seine Worte, die Heilige Schrift, die Bibel, liebt seine Taten, liebt seinen Sohn und ihr werdet siegen und im Glauben euch bewähren. Amen.